Oi.
Der Euronix Trendcast.
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Euronix Trendcast. Und ja, falls ihr die vergangenen Folgen gehört habt, wird euch in dieser Folge auffallen, dass wir jemand Neues dabei haben. Allein vom Klang her jemanden, den ich eher beim Radio vermutet hätte als beim Euronix Trendblog. Aber das bloß am Rande. Und damit habe ich, glaube ich, jetzt schon eine ziemliche Schleimspur gelegt, auf der Frank hier in den Podcast reinrutscht. Ja. Hallo Frank.
Hallo Daniel. Ja, ich weiß ja nicht, worauf sich das mit dem Radio bezieht, auf mein Gesicht oder auf meine Stimme. Aber
beides.
Gut. ja, genau. Ich bin neu jetzt hier im Podcast, aber nicht neu im Team. Ich bin rübergerutscht vom anderen Technikblog mit Jürgen und bin, ja, glaube ich, schon relativ von Anfang an jetzt mit dabei im Trendblog-Team, mache aber nicht so viel wie die anderen, sondern eher ein paar Beiträge nur im Monat, weil ich einen Hauptberuf habe, also kein freiberuflicher Technikredakteur bin, wie die meisten von euch, sondern ich bin eigentlich festangestellter CD-Text in einer Werbeagentur und schreibe fürs Trendblog eigentlich aus Lust und Laune und auch aus Begeisterung für die Sache.
Gut, aber du hast mitbekommen, ne? Wir sind jetzt 10 Jahre alt geworden, also ja. Eine ganze Dekade Euronix Trendblog. Du hast aber gar keinen Kuchen haben wollen.
Nee, ich bin im Homeoffice. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Kuchen ansonsten gelaufen wäre, ob man den hier hätte vor die Tür bringen können oder so. Also da muss das nicht sein.
Ja, das ist ein Instant-Kuchen, habe ich mir sagen lassen. Also du kriegst Mehl, Eier, Milch, Backtriebmittel und ich glaube Kakao samt eines Rezepts und der Form frei Haus geliefert und dann musst du dir den halt selber zusammenpappen.
Wenn es mit Rezept ist, dann kriege ich das einigermaßen hin. Ansonsten würde ich das dann eventuell an meine Frau delegieren. Ich bin bei uns in der Küche eher derjenige, der zuständig ist, dafür die Messer scharf zu halten und möglichst kleine Stücke zu schneiden.
Dann können wir ja, also wir könnten jetzt über das Ausschlussverfahren gehen und fragen, was du alles nicht kannst oder nicht im Euronix Trendblog mit betreust.
Das würde zu lange dauern.
Das würde zu lange dauern und von daher würde ich das ganz gerne umkehren und einmal fragen, was machst du denn eigentlich? Also welche Themen bedienst du denn bei uns? Also gehen wir wirklich mal davon aus, alle, die jetzt hier eingeschaltet haben, den Trendcast, denken sich, oh, das ist aber eine hübsche Radiostimme. Aber was macht der denn dort eigentlich?
Ja.
Welche Themen bearbeitet er?
Ich bearbeite hauptsächlich Themen wie Audio, also tatsächlich viele Kopfhörer, Lautsprecher, auch Mikrofone. Das Mikrofon, in das ich jetzt gerade spreche, ist zum Beispiel eins, über das ich auch schon berichtet habe. Das ist der Yetecaster, von dem ich auch sehr angetan bin. Das ist wahrscheinlich auch ein Großteil des Geheimnisses meiner Stimme, die du also lobend erwähnt hast vorhin. Ja, also viel Audio, ansonsten auch noch gerne so Eingabegeräte wie Maus, Tastatur, Trackpad, solche Geschichten. Aber Audio macht schon einen Großteil aus. Da ich ja nicht sehr viel schreibe, ist es auch nicht so groß, was ich an Bandbreite bediene, sag ich mal.
Gut, aber Audio ist ja halt auch was sehr Wichtiges und ich bin im Vorfeld dieses Podcasts nochmal deine letzten Beiträge mit durchgegangen.
Ja.
Und bin über eine Produktkategorie gestolpert, mit der ich nicht in Berührung kam bisher. Also zur Erklärung, ich habe halt auch viel mit Audio zu tun, benutze aber größtenteils Bluetooth-Kopfhörer von Sony, habe eine kleinere Stereoanlage mit guten Boxen. Der Fernseher bedient alles über die eingebauten Lautsprecher und wenn ich die Kopfhörer am Rechner nicht trage, dann quäken halt die Monitore auch ein wenig vor sich hin. Das können die, das ist wunderbar, aber halt qualitativ nicht hochwertig. Und dann habe ich gelesen, dass es Multiroom-Lautsprecher gibt. Und du hattest welche von Denon getestet.
Genau.
Frage, was sind Multiroom-Lautsprecher? Was sind die Vorteile davon? Und wie war dein Ersteindruck? Eine ganze Menge Fragen jetzt, aber wir haben ja Zeit.
Ja. Diese Multiroom-Lautsprecher-Geschichte ist auch etwas, was ich bisher nur lesend erlebt habe, bis dann das Angebot kam von Euronix, doch die mal auszuprobieren, weil ich ja der Audio-Experte im Team bin. Und dann klingelte irgendwann der UPS-Bote und stellte diverse Pakete vor die Tür. Und als ich den ausgepackt habe, ja, merkte ich eben, das sind Multiroom-Lautsprecher, die einen großen Vorteil haben. Man steuert sie alle über eine App oder über eine passende Stereoanlage. Geht auch über einen Verstärker, der war da leider nicht dabei. Aber die App kann man sich runterladen aus dem App Store, aus dem Google Play Store und kann darüber dann die Lautsprecher einrichten. Das geht sehr einfach. Stecker rein, dann findet die App in der Regel die Lautsprecher, man bindet sie ins eigene WLAN ein und ja, kann dann in jedem Raum, wenn man möchte, entweder etwas anderes hören oder in allen Räumen das Gleiche. Das habe ich in dem Beitrag, glaube ich, auch gezeigt. Da habe ich mich dann doch dazu überwinden können, den Lesern einen kleinen Einblick in unsere Wohnung zu geben oder in unser Haus zu geben. Und bin einmal so von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe Musik im Hintergrund laufen lassen, sodass man hören konnte, man kann durchs ganze Haus gehen, also auch durch weitläufige Fluchten, wenn man in jedem Zimmer so einen Lautsprecher stehen hat, also Multiroom, dann hört man überall das Gleiche. Das kann sehr angenehm sein, also nicht nur für Partys oder sowas, wo es dann keinen Bruch gibt zwischen Küche und Wohnzimmer und so, sondern auch so einfach, wenn man sich durchs Haus bewegt und gerne von Bachschen Kantaten umhallt werden möchte oder so.
Ja, ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr grauenvoll vor in der Adventszeit, die ja mittlerweile wieder hinter uns liegt, wenn dann auf einmal Last Christmas in allen möglichen Varianten, weiß ich nicht, Original, schlechte Coverversion, Bluegrass, Techno-Remix, keine Ahnung, und dann flüchtest du aus der Küche in das Wohnzimmer oder in dein Schlafgemach und dann dudelt es trotzdem weiterhin aus den Boxen. Also das Konzept ist wirklich dieses, dass ich einstellen kann, wie ich, sag ich mal, mit Sound meinen Raum bespielen möchte oder eine Atmosphäre schaffen möchte oder sage aber, okay, das, was ich in dem einen Raum höre, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Nachrichten konsumiere oder so, dann möchte ich das halt auch in dem nächsten Raum einfach nahtlos weiter hören.
Genau. Ich muss ja nicht flüchten. Die Kinder sind bei uns ausgezogen. Das heißt, ich bin der Herr über die Musik, die läuft. Also natürlich in Abhängigkeit von meiner Frau. Aber wenn die dann nicht da ist und ich bin im Homeoffice, kann ich eben die Musik hören, die ich mag. Und das ist dann schon ganz schön, wenn man die wirklich überall hören kann. Und über diese App kann man das eben auch sehr gut steuern. Das ist dann so, der Lautsprecher wird angezeigt und man kann, ich hatte jetzt 4 Stück da, 2 kleine, einen mittleren, einen großen. Man kann dann zum Beispiel sagen, erstelle einen Raum, also Wohnzimmer, wenn die alle da drin stehen und kann dann die Lautsprecher alle in diesen Raum ziehen. Und ja, dann klingen alle gleich und auch so, dass es kein Lag gibt dazwischen, dass es nicht irgendwie halt oder sowas, sondern dass wirklich aus allen der Sound kommt und aus allen Ecken. Das ist schon sehr gut.
Okay, 2 Fragen dazu habe ich. Die erste: Was ist der Vorteil dieses Konzeptes gegenüber Bluetooth-Kopfhörern, mit denen ich mich ja auch frei durch die Gegend bewegen kann, wenn ich jetzt allein zu Hause bin und Musik höre?
Ja gut, wenn du dich mit Kopfhörern bewegst, ist es egal, da hast du deine Musik sowieso immer auf dem Ohr. Musst natürlich auch dein Abspielgerät dann zur Hand haben, weil Bluetooth hat ja eine begrenzte Reichweite. Wenn du aber aus Lautsprechern Musik hören möchtest, da reicht Bluetooth dann in der Regel nicht aus. Deswegen diese Multiroom-Lautsprecher sind dann ja ins WLAN eingebunden und haben dadurch diese größere Reichweite und haben dadurch eben auch keine Verzögerung oder sowas. Das kommt ja bei Bluetooth oft mal vor. Also gerade wenn man zum Beispiel Filme sieht und das über einen Bluetooth-Kopfhörer, dann muss man schon gucken, dass das gute sind, dass es passt und dass nicht irgendwie der Held gerade einen Mund aufmacht und du hörst es dann eine Zehntelsekunde später.
Werden wir in den Shownotes dann nochmal verlinken, weil wir sind mal auf diese Details eingegangen, auf was man bei Bluetooth-Kopfhörern achten sollte. Das nehmen wir jetzt als Zusatzinformation rein. Findet ihr auf dem Trendblog, auf der Seite unseres Podcasts oder auch in den Shownotes, die ihr in der App seht. Das nur am Rande, weil wenn wir das jetzt so weiter vertiefen würden, würden wir hier wirklich Stunden darüber reden können. Aber es gibt dazu ein paar kleinere technische Details, auf die man achten sollte, wenn man sich Kopfhörer kauft. So, jetzt habe ich in Physik ein wenig aufgepasst. Und zumindest weiß ich, dass Schall sich ausbreitet, natürlich von Wänden zurückgeworfen wird. Aber wie schaffen es denn diese Multiroom-Lautsprecher, die ich ja wohl überall erstmal frei aufstellen kann, dass der Schall sich nicht doppelt oder so unangenehm überlagert, dass ich Dissonanzen habe im Klangbild?
Zauberei. Ich weiß es nicht. Ich habe in Physik nicht so gut aufgepasst. Also ich weiß, dass es schwierig ist. Ich habe das schon vorher erlebt, als ich mit anderen Systemen experimentiert habe. Da gab es irgendwie sowas wie Hall und sowas. Und bei diesen Denon-Lautsprechern gab es das überhaupt nicht. Also bei der Einrichtung konnte man auswählen, ob man die in die Ecke stellt oder ob die frei im Raum platziert werden. Das heißt, es ist schon ein Hinweis darauf, dass die da was berechnen und sagen, okay, wie mache ich das? Aber wenn man die dann ineinander gezogen hat und gesagt hat, so kommt jetzt alles das Gleiche raus, war das tatsächlich so. Also man hat da keinerlei Abweichung gehört, nichts irgendwie Störendes. Das ist ja beim Gehör so, dass es wirklich winzigste Abweichungen sind, die man schon wahrnimmt, auch vielleicht ohne die richtig benennen zu können. Aber ja, man merkt, da stimmt was nicht. Und das war bei denen wirklich nicht der Fall. Das war auch das, was mich, der ich ja auch das erste Mal mit diesem System in Berührung gekommen bin, ziemlich begeistert hat, so gesagt, es funktioniert. Also ähnlich wie bei Apple, weil Apple auch meistens einfach funktioniert, ohne dass man jetzt genau weiß, warum geht das bei denen besser als bei manchen anderen.
Apple ist ein ganz gutes Stichwort, weil die hatten noch einen Lautsprecher, den ich frei in den Raum stellen konnte und der dann ausgemessen hat, wie der Raum konstruiert ist, also mit welchen Dimensionen und so weiter. Und darauf, glaube ich, den Klang abstellte. Konnten das die Denon-Lautsprecher? Liegt darin vielleicht das, was du Zauber nennst?
Also wenn sie das können, dann geben sie nicht damit an. Wie gesagt, das Einzige, was ich da bemerkt habe, war, man soll angeben, steht das jetzt in der Ecke oder im Regal oder steht es von der Wand oder so entfernt. Das war eigentlich alles. Und ja, das hat gereicht. Also das war jetzt nicht so, dass die explizit gesagt haben, so, jetzt gib uns mal 10 Sekunden Zeit, den Raum auszumessen, damit wir es alles hinkriegen. Das war da irgendwie nicht nötig.
Das ist natürlich genial, ne? Weil das nimmt ja auch ein bisschen diese Schwierigkeiten, die manche bei dem Setup solcher Lautsprecher haben. Okay, wir gehen einen Schritt zurück von der Ausgabe und zwar zur Eingabe. Du bist ja halt der Soundprofi vom Trendblock. Und wie sollte ich denn bestenfalls Musik konsumieren? Reicht Spotify? Reicht irgendeine schlechte YouTube-File? Oder sollten das dann knisternde, knacksende Schallplatten sein? Was ist denn deine Empfehlung, um überhaupt erst einmal guten Klang zu besitzen oder konsumieren zu können?
Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich tatsächlich viel über Spotify höre. Also ich bin jetzt kein Goldohr oder so, der sagt, nee, ich brauche hier goldene Kabel und es muss auf jeden Fall FLAC-Format sein und unkomprimiert und all sowas, sondern ich habe festgestellt, während ich jetzt getestet habe, Kopfhörer und geschrieben habe und sowas, dass sich das Ohr sehr schnell an alle möglichen Gegebenheiten adaptiert. Klar ist es von Vorteil, möglichst hohe Auflösung zu haben, ganz toll und sowas, aber es wird halt viel auch übertrieben. Also es ist dann, ich kann mich noch daran erinnern, als es hieß, so CDs. CDs haben in der Auflösung, Schallplatte ist viel besser, weil die CDs können das gar nicht, das hört man als einen Unterschied. Inzwischen ist CD viel besser als dieses blöde Streaming, weil da hört man die Unterschiede und sowas. Ich glaube, es gibt natürlich irgendwie eine Grenze, da hört man, das ist jetzt kein toller Sound, das klingt jetzt irgendwie nach Küchenradio oder sowas. Und es gibt so gewisse Standards, wo man sagt, da ist jetzt wirklich, das ist alles verlustfrei. Das ist am besten, wenn man digital hört, wenn man da verlustfrei FLAC oder WAV-Dateien hat, die dann eben riesig groß sind. Aber da geht nichts verloren. Aber auch bei MP3-Dateien oder beim Streaming ist es möglich, einen Hörgenuss zu erzielen, sage ich mal, und zu sagen, das hört sich jetzt gut an, das hört sich toll an, ich krieg das alles mit, ich höre, ach, guck mal, da steht ja ein Cello wahrscheinlich da hinten im Raum und man kriegt das andere mit. Es gibt da viele verschiedene Wege, die da hinführen. Ich glaube, ich würde jetzt nicht so eine Empfehlung geben und sagen, nee, also unter CD-Qualität würde ich es nicht machen oder Stream ist der größte Mist oder sowas.
Oder so, du hast jetzt kein Dogma, was du irgendwie vor dir herträgst und sagst, liebe Leute, wenn ihr gute Musik hören wollt, nur bei Tidal oder YouTube Music, wie es jetzt neuerdings heißt, statt Google Music. Oder wenn du dich erinnerst, weil wir sind ja beide älteren Semesters, sage ich jetzt mal.
Ja.
Erinnerst du dich noch an das kurzzeitige Aufleben der DVD-Audio?
Nee, muss ich gestehen, tatsächlich nicht.
Dann weißt du ja, wie erfolgreich das war.
Ja, genau. Ich erinnere mich aber daran, was war das? War das Pono, das Ding von Neil Young, der irgendwie darüber geschimpft hat, dass MP3 ja irgendwie blöd ist, ein eigenes Format hatte?
Ja, Neil Young hatte bis vor einigen Jahren noch verweigert, dass seine Musik auf Streaming-Plattformen kommt, weil das halt alles unfassbar schlecht klingen sollte. Ich erinnere mich, dass er das sehr kontrovers gegenüber irgendwelchen Musikmagazinen äußerte.
Wenn ich denke, das ist jetzt ein Mit-60er, der mehr als die Hälfte seines Lebens vor einem meterhohen Marshall-Turm gestanden hat und gesagt hat, nee, MP3 für meine Ohren ist das nix, das ist die Qualität nicht so schlecht. Konnte ich nicht so richtig glauben.
Du weißt nicht, ob Neil Young nicht vielleicht mit Oropax gespielt hat. Vielleicht hat er sein Gehör geschont.
Vielleicht, aber trotzdem ist er Mitte 60. Also ich merke es bei mir ja auch ein bisschen, also nicht, ich merke es ein bisschen, sondern ich habe dann mir auch manchmal einen Spaß gemacht, natürlich so die kleinen Tests zu machen. Habe meine damals 18- oder 19-jährige Tochter gefragt, sag mal, hörst du hier was? Ja, ja, klar, ganz deutlich. Und ich jetzt nicht. Also diese bestimmten Frequenzen, die dann manchmal abgespielt werden, um jugendliche Herumlungerer aus Fußgängerzonen zu vertreiben oder sowas. Also es ist tatsächlich so, dass im Alter das ein bisschen nachlässt mit dem Gehör. Aber es ist eben auch viel, viel Übungssache und man muss sich, wenn man jetzt so Kopfhörer testet, ich glaube, ich kann das nämlich trotzdem noch, man muss sich ein bisschen drauf einlassen und sagen, worauf achte ich, was gibt es da, wie ist die Transparenz, wie ist der Bass, ist es irgendwie dumpf, ist es verschwommen, sind die Höhen gut wahrnehmbar? Und trotzdem ist es so, dass ich manchmal, wenn ich den gleichen Kopfhörer mit gleicher Musik höre, mit ein paar Wochen Unterschied, dass ich denke, ich hatte den ganz anders in Erinnerung. Nee, jetzt ist es eigentlich, ist doch eher in die Richtung. Also es hängt viel von Situationen ab, auch von, ansonsten dann von, vom Geschmack, was man hört und wie man hört. Also das ist so ein subjektives Empfinden, dass ich da auch, wenn ich über Kopfhörer schreibe, immer sehr vorsichtig bin und nicht sage, das ist jetzt der Beste überhaupt und das ist toll, sondern ich weiß, dass es sein kann, dass jemand anders das ganz anders empfindet.
Wie machst du denn eigentlich deine Kopfhörertests oder ganz generell Audio? Hast du da so Lieder oder Alben, die du immer wieder hörst, weil du ganz genau weißt, wie die klingen und kannst dementsprechend das Klangmuster beschreiben? Also bei mir ist es ja beispielsweise so, wenn du mal irgendwann einen Smartphone-Test von mir gelesen oder gesehen hast, eigentlich tauchen da immer Fotos der Frauenkirche in Dresden, wo ich wohne, nicht in der Frauenkirche, sondern in Dresden, auf, weil immer von derselben Position aus geschossen, weil ich dann nämlich gewisse Details einbringen kann. Ne? Also ich kann dann halt zeigen, hier das Kopfsteinpflaster, das ist gut dargestellt, die Feinheiten sind in Ordnung, es gibt Doppelkonturen, die Bilder sind schlecht komprimiert oder sowas. Mhm. Und wie ist das denn bei dir mit dem Audiotest?
Das ist ähnlich. Im Augenblick ist es ja nicht mehr so häufig und teilweise muss ich die Kopfhörer auch wieder zurückschicken. Manchmal, es gibt aber auch so bestimmte Referenzkopfhörer, sage ich mal, wo ich sage, ach, der ist super und ich habe jetzt der, über den ich höre zum Beispiel, das ist auch ein relativ guter. Also es ist dann immer so, dass ich bestimmte Kopfhörer mit dem vergleiche, den ich jetzt gerade getestet habe, weil ich da auch schon drauf eingestellt bin und es gibt auch bestimmte Stücke, bestimmte Musiken, die ich immer nehme. Ich versuche auch aus allen Richtungen was zu nehmen, also ein bisschen Klassik oder Neoklassik, auch mal irgendwas Hip-Hop, wo irgendwie viel Bass drin ist und oder rein akustische Geschichten. Also aus jedem Genre mal sowas mitzunehmen, um mir wirklich einen Eindruck zu verschaffen. Und wenn ich diesen Eindruck habe, dann mache ich mir ein paar Stichworte, leg's wieder beiseite und mache das, wie gesagt, nochmal ein, zwei Tage später im Vergleich, ob der Eindruck immer noch der gleiche ist oder ob ich jetzt irgendwie anders eingestellt bin.
Du nimmst ja also auch Zeit dafür, ne? Was ja immer ganz wichtig ist.
Das war bei den Denon-Multiroom-Lautsprechern auch so. Also wie gesagt, ich habe da Ich glaube, es waren noch ein oder zwei Soundbars dabei. Es waren insgesamt 6 Pakete. Und dann stand hier leihweise für 4 Wochen. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, das wird nichts werden. Bis ich die ausgepackt habe und angeguckt und fotografiert und aufgestellt und verschiedene Sachen ausprobiert habe. Und dann schreiben, da reichen 4 Wochen nicht. Und deswegen habe ich die dann tatsächlich jetzt auch ein bisschen länger gehabt. Aber inzwischen sind sie wieder zurück beim Hersteller.
Wirst du dir denn privat welche zulegen, wenn das Geld dann irgendwann mal da wäre?
Überraschenderweise habe ich mir das tatsächlich überlegt. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich es denn wirklich brauche. Also wie gesagt, es ist sehr schön, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn dann die Bachtan-Kantaten durchs ganze Haus schallen, ist das sehr nett. Ich weiß aber nicht, es ist ja kein so günstiger Spaß. Also diese Denon-Lautsprecher, der mir jetzt persönlich am besten gefallen hat, der so einen kleinen Griff hat, den man immer sich mal schnappen konnte, dahin stellen. Also wenn man jetzt nur einen hat, so zum Anfang, der hat dann auch schon so 400 Euro gekostet. Ich habe es überlegt, aber bislang habe ich noch nicht den Sprung gewagt. Also müsste ich mir noch mal länger überlegen. Aber das Schöne bei diesem Multiroom-System ist eben, dass wenn man dieses Geld in die Hand nimmt und sich so einen kauft, man nicht nur einen Lautsprecher gekauft hat, sondern einen Baustein vielleicht für ein Multiroom-System. Und wenn mal wieder neues Geld da ist, dann kann man sich einen zweiten dazu kaufen und dann hat man auf einmal, also man kann es wirklich ausbauen. Die kleinen Lautsprecher zum Beispiel, die habe ich dann auch mal genommen, um sie mit der Soundbar zu verbinden. Dann hat man auf einmal so ein auch so ein System, wo Klänge dann von hinten links kommen, von vorne rechts. Ja, und das ist nur möglich, wenn man in so ein System investiert und nicht einzelne Lautsprecher kauft.
Ja, das kenne ich aus der Fotografie und auch vom Computer oder sowas, wo du ja eigentlich auch ein größeres Projekt angehst und nicht alles auf einmal kaufst, sondern mit einem Grundbaustein beginnst, wie du das so schön genannt hast, als Fundament und damit deine ersten Erfahrungen machst und dann alles drumherum oder anbaust an diese erste Komponente. Und ja, also wenn ich jetzt von Denon mir Multiroom-Lautsprecher kaufen würde und würde mit einem einzigen beginnen, ist das System denn kompatibel zu anderen Herstellern? Und das wäre jetzt noch so eine Frage, die sich mir stellt. Oder bin ich dann auf Denon festgelegt?
It depends. Also Denon und Marantz gehören zusammen. Das heißt, die beiden lassen sich alle mit der einen App steuern. Die müssten auch untereinander kompatibel sein. Das heißt, hat man schon mal zwei. Bei anderen ist es ja eher so, also Sonos oder sowas ist, glaube ich, ein proprietäres System. Gut, Denon und Marantz haben auch eben ihre Geschichten, aber es sind schon mal erstens zwei. Man hat ein bisschen größere Auswahl. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was du damit meinst, worauf du angewiesen bist. Also die unterstützen Airplay, Spotify, Tidal, Deezer, sowas alles. Das heißt, man kann auch USB-Sticks reinstecken oder was anderes einstellen oder eben direkt die per Bluetooth anspielen. Also da sind die halt sehr flexibel. Man könnte jetzt, glaube ich, nicht zum Beispiel aus ein paar Sonos-Komponenten und ein paar Denon-Komponenten sich ein Multiroom-System zusammenstellen, weil das unterschiedliche Sachen sind. Genauso wie du auch nur schlecht ein Nikon-Objektiv an eine Canon-Kamera kriegst oder so. Du hast ja schon teilweise untereinander, also bei Canon hast du ja schon unterschiedliche Bajonette und so.
Ja, und ganz tolle Adapterlösungen, die irgendwie funktionieren, aber der Bildqualität nicht unbedingt zuträglich sind. Ich weiß, wovon, also ich kann die Allegorie verstehen, also die du dort aufmachst.
Es ist tatsächlich so, klar, man hat ein System, man hat einen Baustein für Systeme, man kann das toll ausbauen, aber man muss sich im Vorfeld schon ein bisschen entscheiden, für welches System man dann haben möchte. Sagt man, ich bin der Sonos-Typ, sagt man, ich bin der Denon-Marantz-Typ oder sagt man, ich habe alles mit Apple, ich hole mir ein HomePod und ein HomePod Mini und sowas und mache das darüber. Kann ja auch sein.
Ich verstehe. Und damit kommen wir dann auch schon zu einem kleineren Ausblick. Also wenn wir dich jetzt hier öfter im Trend-Customer begrüßen, dann wird es halt auch viel um Smart Home und sowas geben und praxisnahe Anwendung. Da haben wir ja auch noch einen zweiten Redakteur, den Sven, den ihr auch bald kennenlernen werdet. Aber ich freue mich auf alle Fälle da auf die nächsten Gespräche mit dir.
Ja.
Gut, und zum Schluss würde ich sagen, drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Welche Frage kann ich dir denn heute beantworten? Es ist immer so unangenehm, wenn man selbst nur ausgefragt wird und denkt, naja, eigentlich würde ich ganz gerne das mal zurückadressieren.
Ja. Also, ja gut, darauf war ich ja vorbereitet. Jetzt überlege ich gerade, was könnte ich dir für eine Frage stellen, die du wiederum auch unsere Leser interessiert und die ich dir nicht im Privaten stellen könnte. Was sind denn deine Spezialitäten so? Außer die Podcasts zu moderieren, zu schneiden und dann vernünftig ins Netz zu bringen.
Derzeit so Grundlagenartikel tatsächlich. Also ich habe festgestellt, ich habe mich mit einem technischen Thema beschäftigt in den vergangenen Tagen, Farbräume. Mhm. Kennst du sicherlich aus der Arbeit in der Werbeagentur, weil wenn ich irgendetwas von der Kamera in den Druck übertragen möchte, durchläuft das mehrere Prozesse, wie Farben dargestellt und zugeordnet werden. Größtenteils ging es darum, und was mir aufgefallen ist und wo ich auch so einen Vorteil von unserem Trendblog sehe, Wikipedia kannst du in dem Fall komplett vergessen. Auch das, was die Hersteller von Monitoren über Farbräume erklären, das ist zwar nett, aber für jemanden, der sich mal 10 Minuten informieren möchte, um so einen Einblick zu bekommen, was sind überhaupt Farbräume, nicht praktikabel. Mhm. Also vielleicht kennst du das, wenn du Erklärungen zu einem gewissen Gegenstand XY liest und feststellst, ich begreife die Worte, aber nicht die Zusammenhänge. Mhm.
Das
und
geht
irgendwie
dann,
ist das ganz unangenehm
das
geschrieben.
Geht dann so richtig runter ins Kaninchenloch und man findet sich in einer komplett anderen Welt wieder und müsste jetzt erst nochmal, man hat einen Satz gelesen und muss dann da schon wieder woanders recherchieren, um zu verstehen, was sie eigentlich damit sagen wollen.
Genau, also man muss halt auch auf gewisse Aspekte eingehen. Bei den Farbräumen könnt ihr dann auch später im Trendblog lesen, werden wir dann auch im Nachhinein noch verlinken. Solltet ihr also diese Folge später hören, so in einigen Wochen, Aufnahmetag heute ist der 28. Januar, irgendwann im Februar dürfte der Artikel kommen. Und es ist zum Beispiel so, wenn du jemanden fragst, was sind die Grundfarben, aus denen sich alle anderen Farben zusammensetzen, was würdest du antworten?
Ich würde sagen, beim Bildschirm ist es RGB, beim Druck ist es CMYK.
Okay, also, und RGB steht aber nicht für Rot, Gelb, Blau, sondern
Rot, Grün, Blau.
Und damit verwirrst du schon die meisten.
Ja, das
und da
stimmt.
Musst du halt erklären, warum das der Fall ist. Ne? Und bei CMYK, dass eben Rot nicht vorhanden ist, sondern Magenta, was nochmal ein anderer spezifischer Ton ist, den die meisten von der Telekom her kennen.
Ich bin ja zum Glück Texter und muss mich mit diesem Kram nicht so sehr beschäftigen. Aber ich kann mich auch daran erinnern, aus einer anderen Agentur, in der ich früher war, dass es dann mal Probleme gab, als es losging mit Präsentationen nicht auf Pappen, sondern per PowerPoint und Beamer, dass dann manche Bilder einfach komplett zerschossen waren. Und wir wussten nicht, woran es liegt, bis wir rausgekriegt haben, die sind dann im RGB-Modus abgespeichert worden. Die sind dann im CMYK, also Cyan, Magenta, Yellow und Black Modus abgespeichert worden für den Druck. Wir haben sie aber auf dem Bildschirm präsentiert. Wir brauchten die dann im RGB-Modus. Und kaum hat man das richtig abgespeichert, hat alles wieder geklappt.
Da erinnere ich mich daran, dass ich früher mal, ich bin ja seit fast 3 Jahren mit der Kamera unterwegs und hatte aber Jahre zuvor mal eine ausgeliehen von einem Freund. Und da war ich vollkommen stolz auf die ersten Fotos, die ich geschossen habe und sah alles total super aus. Irgendwelche Eichhörnchen, Enten, Landschaften hast du nicht gesehen. Und voller Vorfreude einen Schwung Digitalfotos geordert, die auf einmal von den Farben her komplett anders aussahen. Und ja, wenn man sich dann mit diesen Farbräumen auseinandersetzt, weiß man halt auch, warum die dann eben anders aussehen. Also es gibt ein paar Beispiele, die ich dann in dem Artikel zeige und ganz generell ist das, was ich über Farbräume geschrieben habe, eines der Beispiele für die Art von Artikeln, die ich derzeit mit recherchiere, also viel Grundlagenzeug. Mhm. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist, ne, halt mal zu erklären, was steht denn hinter dem jeweiligen Begriff oder wie profitiere ich davon, wenn ich weiß, was sie bedeuten? Weil am Ende geht es ja darum, dass wenn du weißt, mit welchen Farbformaten ein Computer, ein bildgebendes, bildausgebendes Gerät hantiert, wie ich davon am Ende profitieren kann, dass ich eine ordentliche, exzellente, vernünftige Darstellung der Inhalte habe.
Das stimmt. Das ist ja auch immer das Ziel bei den ganzen Trendblog-Artikeln, dass wir versuchen, da ein bisschen Praxishilfe zu geben und nicht einfach nur mal so schreiben von Freak zu Freak, sondern dass wir eben versuchen, Artikel zu schreiben, wo man sich dann freut, sagt, ach so funktioniert das, jetzt weiß ich auch, wie ich das mache.
Exakt. Und darauf satteln dann auch andere Beiträge, über die ich jetzt hier aber noch nicht reden darf, auf. Und ja, da geht es dann wirklich viel darum, was sind die Grundlagen, wie profitiere ich davon, wie finde ich am Ende das passende Gerät dafür, wie nutze ich dieses Gerät halt auch. Weil wenn du jetzt mit Kopfhörern unter dem Mikrofon zu tun hast, sind das ja auch Geräte oder ist das ja auch Hardware, die du ja nutzt, um etwas zu erschaffen. Ja, also es kann jetzt der Podcast sein, du kannst aber, wenn du einen vernünftigen Monitor und eine Kamera hast, wahnsinnig tolle Drucke vorbereiten, die dann jeden Betrachter umhauen. Und darauf aufmerksam zu machen, wie das alles ineinander greift, ich glaube, das ist schon eine ziemliche Mammutaufgabe, aber eine, die sich halt auch für die Leserinnen und Leser lohnt, zusammenzustellen.
Ja, ich denke auch.
Genau. Und interessante Frage. Also was mache ich eigentlich auf dem Trendblog? Schreiben über alles Mögliche und derzeit halt Grundlagen, was mich halt auch persönlich interessiert. Okay, ja, ihr habt Frank kennengelernt. Frank, ich danke dir, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ich danke, dass ich das machen durfte.
Ich freue mich auf weitere Folgen mit dir, irgendwann in naher und ferner Zukunft.
Ich mich auch. Und, ja. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder.
Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr merkt, wir ziehen jetzt so nach und nach die Redakteure hier rein. Und wenn wir dann die gesamte Justice League hier vorgestellt haben, dann machen wir uns auch daran, die Welt zu retten und euch zu erklären, was euch in Zukunft in Sachen Technik erwartet. Danke, Frank, und bis kommende Woche.
Okay, tschüss, Daniel.